NDR Info. Echo des Tages.
Mit Esther Hartbrich, guten Abend. Die Parteien bereiten sich auf die Europawahl Ende Mai vor. Sie beraten über ihre europapolitischen Ziele und küren ihre Kandidaten und Kandidatinnen. An diesem Wochenende tagte der Bundesvorstand der CDU. Die Grünen halten ihren Europaparteitag ab. Wir berichten. Der schreckliche Brand in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft, bei der am Mittwoch eine Mutter und ihre zwei Söhne ums Leben kamen, ist offenbar aufgeklärt. Ein 13-jähriger Jugendfeuerwehrmann hat die Tat gestanden. Trotz erneuter Kämpfe konnte der erste Hilfstransport die syrische Stadt Homs erreichen. Das sind einige der Themen in der kommenden halben Stunde. Dazu haben wir ausführliche Sportinformationen über die Olympischen Spiele in Sotschi und die Bundesliga. Der Vorstand der CDU tagte in Erfurt. Er kürte David McAllister einstimmig zum Spitzenkandidaten und bereitete inhaltlich den Europaparteitag Anfang April vor. Weitere Informationen von Uli Sondermann-Becker.
Die CDU sagt Ja zur Europäischen Union, aber Nein zu der Frage, ob die EU in der nächsten Zeit weiter wachsen soll. Stattdessen spricht sich die Union für eine innere Konsolidierung des Staatenbundes aus. Der Euro-Rettungskurs soll fortgesetzt und wieder mehr Kompetenzen auf die nationale Ebene zurückgeholt werden, erklärt CDU-Chefin Angela Merkel am Beispiel der sogenannten Bodenschutzrichtlinie, die die EU-Kommission gerade wieder kassiert hat.
Und so kann es auch andere Bereiche geben, wo man vielleicht im Bereich der Landwirtschaft oder anderer Dinge wieder sagt, das ist für ein funktionierendes Europa nun nicht so zentral, dass es immer und überall einheitlich geregelt werden muss.
Wohin das zielt? Natürlich in Richtung AfD, auch wenn auf dem Podium der Abschlusspressekonferenz niemand den Namen dieser eurokritischen Partei in den Mund nimmt. Die AfD könnte der Union wichtige Stimmen kosten. Ihr muss also irgendwie das Wasser abgegraben werden.
Wir werden als christlich-demokratische Union in diesem Europawahlkampf unsere Themen, unsere Inhalte, unser Programm und unsere Kandidaten in den Mittelpunkt stellen.
So reagiert David McAllister auf die Frage, was er gegen die AfD zu tun gedenkt. Der frühere Ministerpräsident von Niedersachsen wurde zum Spitzenkandidaten für die Europawahl nominiert. Er wird also im Wahlkampf bundesweit von den Plakatwänden lächeln. Das ist eine Premiere für die CDU. Bekanntlich tritt sie zur Europawahl mit Landeslisten an. Punkten will die CDU mit Bürgernähe, mit einer Balance von Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Stärke.
Aus dem Blickwinkel eines Bürgers ist es halt wichtig, dass er bereit ist, Leistungsbereitschaft zu zeigen, sich einzubringen und trotzdem weiß, wenn ich einmal in die Situation komme, dass ich krank bin, dass die CDU genauso für mich da ist, wie sie in meinem Arbeitsleben für mich da war, dass sie sich dafür einsetzt, dass ich im Alter gut leben kann, dass es Menschen gibt, die sich um mich kümmern.
Darüber habe sich der Bundesvorstand verständigt, sagt Parteichefin Merkel. Wichtig im Wahlkampf sei aber auch eine einfache und verständliche Sprache. Ob ihr das schwerfalle, fragt eine Journalistin.
Mir? Glaub nicht. Wenn es drauf ankommt, nicht.
Dass sich der CDU-Bundesvorstand in diesen Tagen in Erfurt trifft, ist natürlich kein Zufall. In Thüringen wird im September ein neuer Landtag gewählt und ein gelungener Europawahlkampf soll quasi die Ouvertüre zur Wiederwahl der seit 24 Jahren regierenden CDU darstellen. Das wird spannend, verspricht Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht.
Mit Überzeugungskraft, aber eben auch mit Leidenschaft. Und beides braucht Europa. Und Thüringen steht gut dabei, weil wir dann auch aufbauend auf dem 25. Mai natürlich erfolgreich sein wollen bei den Landtagswahlen am 14. September.
Der CDU-Bundesvorstand tagte in Erfurt. Auch die Grünen tagen im Osten in Dresden. Sie besinnen sich auf ihre Wurzeln und wollen die EU grüner und demokratischer machen. Wie bei der CDU ging es auf dem Grünen Parteitag um die Frage, ob die Verhandlungen mit den USA über ein Freihandelsabkommen weitergehen, unterbrochen oder gar gestoppt werden sollen. Am Nachmittag wurde es bei der Wahl der grünen Spitzenkandidatin spannend. Würde Rebecca Harms das Rennen machen oder ihre mehr als 20 Jahre jüngere, sehr selbstbewusste Herausforderin Ska Keller? Fabian Raphael fasst den Tag zusammen.
Für Rebecca Harms haben gestimmt 477 Stimmen. Für Ska Keller 248. Damit ist Rebecca Harms gewählt.
Liebe Freundinnen und Freunde, danke, ich nehme die Wahl an.
Das Ende des grünen Wahlkrimis kam um 15.26 Uhr. Rebecca Harms führt die deutschen Grünen in den Europawahlkampf. Sie erhielt fast doppelt so viele Stimmen wie ihre junge Konkurrentin Franziska Keller. Bei ihrer flammenden Bewerbungsrede riss Harms die Delegierten mit und überzeugte mit ihrer langjährigen Erfahrung bei den Grünen.
Mir ist sehr bewusst,
dass ich jetzt wirklich schon weit über 30 bin. Aber ich bin immer noch die Gorleben-Aktivistin und ich will immer noch die Welt verändern und ich will das mit euch in Europa.
Harms betonte besonders die Verantwortung Europas für die Ukraine.
Ich glaube, es muss uns etwas wert sein, dass dieses größte Nachbarland Europas im Osten nicht in den Bürgerkrieg stürzt.
Franziska Keller setzte auf ihr Thema, die Abschottung Europas gegen Flüchtlinge.
Was wir wollen, ist ein Europa, in dem Flüchtlinge nicht weggesperrt werden, weil sie Asyl beantragen, sondern wo sie menschenwürdig aufgenommen werden. Sie brauchen Rechte und kein Pfefferspray.
Keller ist jetzt Spitzenkandidatin auf europäischer Ebene, Harms die der deutschen Grünen. Auf den zweiten Platz der Liste wurde der Europaparlamentarier Sven Giegold aus Düsseldorf gewählt. Reinhard Bütikofer steht auf Platz 4. Vor der Kampfabstimmung diskutierte der Parteitag intensiv über laufende Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA. Die grüne Jugend befürchtet schlechtere soziale und ökologische Standards und kritisiert, dass hinter verschlossenen Türen verhandelt wird.
Dieses Freihandelsabkommen gehört sofort gestoppt, denn solche Verhandlungen haben nichts mit einem grünen Demokratieverständnis zu tun.
Die Europaabgeordnete Franziska Brandner dagegen setzte sich dafür ein, weiter zu verhandeln und rote Linien zu ziehen. Denn wer nicht mit am Tisch sitzt, überlässt das Abkommen anderen.
Mitverhandeln, kämpfen für unsere gemeinsam hohen Standards. Und liebe Freundinnen und Freunde, das ist unsere grüne, verdammte Verantwortung, weil es sonst keiner machen wird.
Ich finde, rote Linien reichen nicht. Es geht nicht nur um Standards, es geht um viel, viel mehr. Aber ich sage auch, einfach nur zu stoppen ist mir zu wenig. Wir müssen sagen, aussetzen und kompletter Neustart. Dann wir müssen sagen, unter welchen Bedingungen.
Die Linie von Bärbel Höhn und anderen Verbraucherschützern setzte sich am Ende durch. Der Neustart der Verhandlungen unter anderen Bedingungen steht jetzt im grünen Wahlprogramm. Ins Zentrum ihres Europawahlkampfes wollen die Grünen in den kommenden Monaten ihr Herzensthema stellen, eine europäische Energiewende.
Die Grünen bereiten sich auf die Europawahl vor, Fabian Raphael berichtete. Bei Krisen und Kriegen auf der Welt solle die Bundeswehr in Zukunft schneller an die Front geschickt werden. Die Bundesrepublik müsse ihre bisherige Zurückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik aufgeben. Reden von Bundespräsident Joachim Gauck, Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz zeugen von einem tiefgreifenden Mentalitätswandel. Und der kommt sehr plötzlich. Zeit für eine ausgiebige Diskussion, fordert Thomas Spickhofen in seinem Kommentar.
Mir geht das zu schnell, wie sich die politische Elite, wie sich die deutsche Regierung auf die neue Parole verständigt, mehr deutsche Verantwortung in der Welt. Der Außenminister und die Verteidigungsministerin geben die Richtung vor, der Bundespräsident gibt seinen Segen. Mehr deutsche Verantwortung, mehr deutsches Militär, mehr Deutschland in der Welt. Für mich gehört es auch zur Verantwortung, da mal kurz zusammenzuzucken. Vor genau einem halben Jahr diskutierte die Welt über Militärschläge gegen Syrien. Das Argument von US-Präsident Barack Obama lautete damals, wir können da nicht wegsehen. Damals mahnte die deutsche Politik zur Zurückhaltung. Fand ich richtig, so schwierig das auch angesichts des Leidens der Menschen in Syrien war. Das war auch Konsens in der deutschen Gesellschaft. Und jetzt heißt es mit Blick auf Mali, wir Deutschen dürfen da nicht wegschauen. Wir müssen uns einmischen, wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir sollten mal darüber diskutieren, welche Verantwortung wir übernehmen können und was das in der konkreten Umsetzung heißt. Soll es Verantwortung zur Durchsetzung von Menschenrechten sein? Das ist ein großes, ein edles Ziel. Aber dann müssen wir an vielen Fronten aktiv werden. Oder soll es Verantwortung sein für Einsätze, in denen wir Verbündete begleiten, ohne Kämpfer zu stellen, wie zum Beispiel in Mali und in Zentralafrika? Aber was machen wir dann, wenn die USA erneut Militärschläge in Syrien planen, weil sie mit der Kontrolle und Vernichtung der syrischen Chemiewaffen unzufrieden sind? Diese militärische Option hat sich die US-Regierung ausdrücklich offen gehalten. Oder geht es um die Verantwortung für den Aufbau von Zivilgesellschaften in Ländern, die vom Bürgerkrieg verwüstet sind? Afghanistan, Irak, in Afrika. Geht es also um das sogenannte Nation Building? Wäre es aber dann nicht klüger, vor einer militärischen Intervention erstmal über die konkreten Ziele des Aufbaus und der deutschen Verantwortung dabei zu diskutieren? Ich wäre jedenfalls sehr dankbar dafür. Ich will gar nicht ausschließen, dass ich im Verlaufe der Debatte, ein Ende wird es ja nie geben, dass ich also im Verlaufe der Debatte davon überzeugt werde, dass verantwortliches Handeln in der Weltpolitik auch für Deutschland einen höheren militärischen Einsatz bedeuten kann. Aber ich würde gern diese Debatte wenigstens mal führen und nicht gleich vorab von einem politischen Rollkommando überrollt oder gar bald schon vor vollendete Tatsachen gestellt werden.
Mehr internationale Verantwortung der Bundesrepublik, wie sie unter anderem Bundespräsident Gauck fordert, das Thema muss mit allen möglichen Konsequenzen erst einmal gründlich diskutiert werden, meint Thomas Spickhofen. Sie hörten seinen Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der schreckliche Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Altona scheint aufgeklärt. In dem Haus waren am Mittwochabend eine 33 Jahre alte Frau und ihre 6 und 7 Jahre alten Söhne ums Leben gekommen. Es war einer der folgenschwersten Brände in der Hansestadt in den vergangenen Jahren. Der Vater der pakistanischen Flüchtlingsfamilie überlebte, er war zur Tatzeit nicht zu Hause. Die Ermittler gingen frühzeitig von Brandstiftung aus. Ein 13-jähriger Jugendfeuerwehrmann soll der Täter sein. Feuerwehr und Innensenator sind bestürzt. Weitere Informationen von Werner Pfeiffer.
Der entscheidende Hinweis, der die Polizei zu dem Tatverdächtigen führte, kam von einer Nachbarin. Sie hatte am Mittwochabend einen Junge mit einer auffälligen Jacke der Jugendfeuerwehr Hamburg in der Nähe des Brandhauses beobachtet. Der Junge stieg in einen Bus. Dort redete der 13-jährige Wirr von einem Feuerwehreinsatz und dass er Menschenleben retten müsste, dazu Polizeisprecherin Ulrike Sweden.
Wir haben dann die Videoüberwachung aus dem Bus gesichert und die Sonderkommission hat dann sehr schnell den Jugendlichen ermitteln können. Sie müssen Verständnis haben, es handelt sich hierbei um ein Kind, dass wir dazu keine näheren Angaben machen.
Bei einer Vernehmung hat er die Tat eingeräumt. Die Motive sind noch nicht bekannt. Da er noch ein Kind ist, wurde der Junge in einer Einrichtung der Jugend- und Kinderpsychiatrie untergebracht.
Er gilt nicht als Beschuldigter, denn er ist Kind und Kinder sind strafunmündig. Deshalb gilt er bei uns als Tatverdächtiger. Das heißt auch nicht, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind, denn für die Sonderkommission wird so ein Fall erst geschlossen, wenn alle Umstände geklärt sind.
Mit Entsetzen und Fassungslosigkeit reagierte die Feuerwehr auf die Nachricht. Der Junge ist seit 2 Monaten Mitglied in der Jugendfeuerwehr Altona. Oberstes Ziel sei für alle Feuerwehrleute, Menschenleben zu retten und nicht Menschen zu töten, sagt Feuerwehrsprecher Manfred Stahl.
Also wie mich diese Nachricht das erste Mal erreichte, konnte ich das überhaupt erst gar nicht glauben. Und deswegen hoffe ich aber auch, dass die Angehörigen und Verletzten unser tiefstes Bedauern auch letztendlich annehmen, damit wir also letztendlich auch dort mit diesen Menschen im Reinen sind und dass das nur eine Ausnahmeerscheinung hat, die mit der gesamten Hamburger Feuerwehr nichts zu tun hat.
Am Nachmittag beteiligten sich dann rund 650 Menschen an einem Trauermarsch. Sie hielten weiße Luftballons in den Händen und legten Blumen am Brandort nieder. Dabei war auch eine Lehrerin einer benachbarten Schule.
Man muss eine öffentliche Trauerarbeit für die Kinder stattfinden lassen. Die Kinder wissen es ja, die Familien leben ja neben. Die sind ja nur 3 Meter voneinander entfernt. Die haben das teilweise angesehen. Man muss den Kindern sofort einen Raum bieten, in dem sie trauern können.
Die Polizei wird jetzt die Ermittlungen fortführen. Das Ganze sei ein schreckliches Ereignis, sagt Polizeisprecherin Ulrike Sweden. Und daraus müsse man auch Lehren ziehen.
Es zeigt, welche verheerenden Folgen dieses Zündeln in der Stadt haben kann. Immer wieder haben wir es mit Menschen zu tun, die hier Müllcontainer in Brand stecken, die Unrat in Hochhäusern, in Kellern entzünden. Und in diesem Fall hat es sich gezeigt, eine Frau und 2 kleine Kinder sind jetzt tot.
Ein 13-Jähriger hat gestanden, den Brand in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft gelegt zu haben. Ein Bericht von Werner Pfeiffer. Es sah so aus, als hätte die internationale Syrien-Konferenz in Genf Ende Januar wenigstens ein handfestes Ergebnis gebracht: Hilfe für die Zivilbevölkerung in der heftig umkämpften syrischen Stadt Homs. Regierungstruppen und Rebellen haben kürzlich einen Waffenstillstand vereinbart. Gestern konnten die ersten Bürger von Homs die Stadt verlassen. Heute sollten Hilfsgüter in die Altstadt gebracht werden. Aber erneute Kämpfe verzögerten den Transport. Cornelia Wegerhoff schildert die aktuelle Lage.
Sie haben wieder geschossen in Homs. Die vereinbarte Waffenruhe hat nur einen einzigen Tag lang gehalten. Nach der erfolgreichen Evakuierung der ersten 80 Zivilisten gestern, Frauen, Kinder und alte Menschen, sollte heute früh in einem zweiten Schritt endlich der Hilfskonvoi der UN in die belagerten Viertel fahren. Dahin, wo manche angefangen haben, Gras zu essen, weil es keine normale Nahrung mehr gibt. Flora Schedrawa, Vertreterin des UN-Ernährungsprogramms in Amman, stand in Kontakt zu ihren Kollegen in Homs. Lange sah es so aus, als wenn die Hilfsaktion scheitern würde. Die vier Lastwagen mit Lebensmitteln und Medikamenten des UN-Programms stehen, nur 100 Meter von der Altstadt von Homs und den belagerten Menschen dort entfernt. Wegen des Beschusses können sie nicht weiterfahren. Man hört die Bombardierung, die Explosionen dort. Das macht es bis jetzt unmöglich, die Menschen zu erreichen. Erst in den späten Nachmittagsstunden kamen endlich die ersten Laster an, wie die Organisation Syrische Menschenrechtsbeobachter bestätigte. Der Gouverneur von Homs, Talal el-Barazi, beschuldigte die Rebellen, bewaffnete Terrorgruppen, wie er sagte, aus den belagerten Stadtgebieten heraus Mörsergranaten auf eine nahegelegene Polizeiwache abgefeuert zu haben. Seine eigenen Truppen habe er unterdessen angewiesen, maximale Zurückhaltung walten zu lassen, um die Hilfsaktionen nicht zu gefährden. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, schon heute Morgen um 8.30 Uhr seien 5 Explosionen in der Stadt zu hören gewesen. Ein Aktivist, der sich auf der Seite der Aufständischen aufhält, meldete sich per Telefon bei Nachrichtenagenturen und Fernsehsendern und berichtete unter anderem von Heckenschützen der regierungstreuen Truppen. Sie feuerten auf den Zugang der Altstadt von Homs. Die Hilfslieferungen wurden gestoppt, weil das Hamadiyya-Viertel in der Altstadt von der Regierungsarmee bombardiert wurde, so der Mann. Es sind sogar 2 der UN-Autos getroffen worden, während der Waffenruhe. Das Assad-Regime muss für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden. Stattdessen schweigt die Weltgemeinschaft wieder. Der Sprecher der Vereinten Nationen in Damaskus, Khaled el-Masri, wollte zu den gegenseitigen Anschuldigungen keine Stellung nehmen. Die syrische Exilopposition erklärte, ein Abbruch der Hilfsoperation wäre so wörtlich verheerend für die Zivilisten, die weiter unter Belagerung bleiben. Schon seit 18 Monaten sind die Altstadtviertel von Homs von Regierungssoldaten umzingelt. Ein Vertreter der Vereinten Nationen hatte angekündigt, mit dem Hilfskonvoi würden Notrationen für 2500 Menschen, Medikamente, Bettzeug, Bargeld und andere Güter geliefert. Sie seien sowohl für diejenigen bestimmt, welche die Stadt verlassen, als auch für die, die dort bleiben wollten. Für morgen, den dritten Tag der eigentlich vereinbarten Waffenruhe, sind weitere Evakuierungen geplant.
Erste Hilfslieferungen für die syrische Stadt Homs. Informationen von Cornelia Wegerhoff. Mehr als 200 Verletzte, brennende Rathäuser und Parteizentralen in dem kleinen Balkanland Bosnien-Herzegowina. Die Wut der Bosnier über Armut, Arbeitslosigkeit sowie unfähige und untätige Politiker war in den vergangenen Tagen in Gewalt umgeschlagen. Nun verlangen die Demonstranten eine Revolution. Unfähige Politiker sollen zurücktreten und kriminelle Privatisierungen der Staatsbetriebe rückgängig gemacht werden. Stefan Oschwart berichtet.
Die Schäden sind beträchtlich nach den zum Teil gewalttätigen Ausschreitungen in Bosnien und Herzegowina gestern. In mehreren Städten brannten Regierungsgebäude, in der Hauptstadt Sarajevo wurde das Staatsarchiv in Mitleidenschaft gezogen, bestätigte der internationale Repräsentant Valentin Insko im ORF.
Bei der Kantonalregierung von Sarajevo ist das ganze Archiv verbrannt. Dazu muss man sagen, das Archiv konnte erhalten werden im Ersten Weltkrieg, auch im Zweiten Weltkrieg. Auch im letzten Krieg, 92, 95, ja. Aber jetzt ist es ausgebrannt, das Stadtarchiv, und der Schaden ist immens.
Diebe raus, skandierten die Menschen gestern in 33 Städten über alle ethnischen Grenzen hinweg. Serben, Kroaten und bosniakische Muslime, gemeinsam gingen sie auf die Straße, um gegen politischen Stillstand, Vetternwirtschaft und die hohe Arbeitslosigkeit zu protestieren. Der österreichische Diplomat Insko hat Verständnis für die Proteste.
Es ist ein aufgestauter Unmut und es geht auch um die soziale Lage vieler. Und um den Reichtum weniger. Also die Verteilung hier funktioniert nicht wirklich. Natürlich ist der Staat auch kompliziert. Und man darf nicht vergessen, dass der Dayton-Vertrag ein Friedensvertrag war und nicht der beste Verfassungsvertrag. Ja. Und die Leute sind eben unzufrieden über die Verwaltung, die hier aufgebläht ist. Es gibt 150 Minister, es gibt 14 Regierungschefs. Und die Leute sind einfach der Meinung, das ist zu viel. Und die Proteste werden hoffentlich dazu führen, dass es zu einem radikalen Umdenken kommt.
In einem 5-Punkte-Plan fordern die Demonstranten jetzt eine politische Revolution. Sie wollen, dass die Politikergehälter dem Durchschnittslohn angepasst werden. Er liegt bei 420 Euro. Außerdem sollen die Privatisierungen zurückgenommen werden, die in dem Forderungskatalog als kriminell bezeichnet werden. Die Proteste hatten sich am Mittwoch im nordbosnischen Tuzla entzündet, weil 4 privatisierte Staatsunternehmen pleite gegangen sind. Monatelang bekamen die Arbeiter keinen Lohn. Diese Lehrerin aus Sarajevo sagt:
Ich glaube, die Leute haben einfach alles satt. Also die Soziallage ist hier sehr schlimm. Die Leute arbeiten, aber bekommen kein Geld. Und sie haben es einfach satt. Ich glaube, irgendwann musste das kommen. Es war nur, glaube ich, eine Frage der Zeit. Leider, aber es ist so. Ich unterstütze eigentlich alles, was progressiv ist, aber ich finde, dass das hier nicht so gut ist, weil einfach das Gemeinschaftsgut zerstört wird.
So verständlich der Frust auch ist, fast jeder Zweite ist arbeitslos in dem kleinen Balkanland, aber wieder wurden bei den gewalttätigen Ausschreitungen 150 Menschen verletzt. Der oberste Repräsentant erinnert daran, dass er laut Dayton-Friedensvertrag nach dem Bürgerkrieg die Macht in Bosnien und Herzegowina hat. Das heißt auch, wenn die internationale Gemeinschaft es will, kann er die Schutztruppe EUFOR zu Hilfe rufen.
Wir müssen sehen, ob die Proteste einfach friedliche Proteste sind. Ja, die Leute haben ein Recht darauf. Wenn es aber weiter zu Ausschreitungen kommt, zu Hooliganismus, dann müsste man natürlich schauen, ob die EUFOR-Truppen hier herangezogen werden sollten. Aber im Moment sind wir noch nicht so weit. Die Lage in der Stadt hat sich derzeit beruhigt.
Ursachen der Unruhen in Bosnien-Herzegowina. Sie hörten einen Lagebericht von Stefan Oschwart. Der Korruptionsskandal um den Schwiegersohn des spanischen Königs Iñaki Udangarín ist ein weiterer schwerer Schlag für das eh schon angeschlagene Ansehen der Monarchie. Es geht um Vorwürfe der Geldwäsche und des Steuerbetruges. 6 Millionen Euro soll Udangarín über eine gemeinnützige Stiftung aus der Staatskasse veruntreut haben. Bei einer Anhörung vor einem Gericht in Palma de Mallorca wurde heute seine Frau, Königstochter Christina, befragt. Was wusste sie über die Machenschaften ihres Mannes? Nicolas Buschlüter berichtet.
Die ersten Informationen über das, was sich im Saal des Gerichts von Palma de Mallorca abspielte, gab es nach 3 Stunden. Ein Anwalt einer Bürgerinitiative nutzte eine Zigarettenpause, um die wartenden Journalisten aufzuklären. Und er bestätigte das, was viele schon vorher vermutet hatten. Christina klammerte sich beständig an die Rolle der Ahnungslosen. Sie antwortete in 95% der Fälle ausweichend, so der Anwalt der Nebenklage Manuel Delgado. Sie macht genau das, was man von ihr erwartet hat. Und sie macht auch Gebrauch von ihrem Recht darauf, nichts zu sagen, was sie selbst in Schwierigkeiten bringen könnte. Das Recht schöpft sie wirklich aus. Am häufigsten soll die Infantin gesagt haben, ich weiß nicht. Dicht gefolgt von, daran kann ich mich nicht erinnern. Mit der Geschäftsführung der Immobilienfirma, in die ihr Ehemann offensichtlich illegal Gelder umgeleitet hat, habe sie nichts zu tun gehabt. Dabei war sie zu 50% Mitinhaberin der Firma. Aber, so Christina wörtlich, ich vertraute meinem Mann. So weit ging dieses Vertrauen, dass die Infantin alles, was ihr Mann ihr vorlegte, ohne groß nachzufragen unterschrieb. Die 48-Jährige weist damit jegliche Verantwortung für die dubiosen Finanzaktivitäten ihres Mannes Iñaki Udangarín von sich. Christina füllte bei der Anhörung auch das Bild, das ihre Verteidigung von ihr zeichnen wollte. Dass einer in ihren Mann schwer verliebten Frau, die wenig Interesse an der Frage hat, woher all das Geld für den gemeinsamen luxuriösen Lebensstil kommt. Ob diese Aussagen den Ermittlungsrichter dazu bringen, seine Untersuchungen einzustellen, ist unklar. Der Richter hatte der Infantin Geldwäsche und Steuerbetrug vorgeworfen. Ihr Mann und sie sollen öffentliche Gelder für private Zwecke wie Tanzkurse und extravagante Partys missbraucht und die Ausgaben als Firmenkosten deklariert haben. Sollte der Richter nicht von ihrer Schuldlosigkeit überzeugt sein, könnte der nächste Schritt eine offizielle Anklage gegen die Prinzessin sein. Wenig deutet bisher jedoch darauf hin. Christina habe bei der Befragung entspannt gewirkt und mehrmals gelacht, erzählte ein Teilnehmer der Anhörung. Auch Christinas Anwalt, Jesus Silva, zeigte sich optimistisch, dass der Ermittlungsrichter seine Vorwürfe fallen lassen werde.
Nicolas Buschlüter berichtete. Wir warten auf die Leitung nach Sotschi. Da wurden bei den Olympischen Winterspielen heute die ersten Medaillen vergeben. Aber da die Leitung noch nicht steht, gucken wir erstmal auf den Fußball hier in Deutschland. Sarah Schwedmann, was gab es denn da heute für interessante Begegnungen?
Heute stand der 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga an und Borussia Dortmund hat in Bremen ein wahres Torfestival abgeliefert. Dortmund gewann mit 5:1. Aus Bremen berichtet Armin Lehmann.
Das war eine eindrucksvolle Vorstellung von Borussia Dortmund im Bremer Weserstadion. 5:1 am Ende der Sieg für den BVB. Zweimal Lewandowski, zweimal Mkhitaryan und Manuel Friedrich, der von Anfang an in der Innenverteidigung spielte. Das waren die Torschützen für Borussia Dortmund, Werder Bremen in weiten Phasen dieses Spieles überfordert. Ärgerlich für den BVB, dass es auch zum 11. Mal hintereinander nicht mit einem Ergebnis zu null klappte. Denn in der 88. Minute konnte der Bremer Aicicek dann noch den Ehrentreffer für Werder erzielen. Aber Dortmund gewinnt locker 5:1.
Und dementsprechend zufrieden war auch Dortmunds Trainer Jürgen Klopp und sagte nüchtern:
Großartiges Spiel meiner Mannschaft. Von der ersten Sekunde an hat man ja heute das gesehen, was wir gerne jede Woche sehen würden und hoffentlich ab jetzt wieder jede Woche sehen, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhalten gegen den Ball an den Tag gelegt haben, dass wir im Gegenpressing extrem stark waren. Das war für den Gegner nicht leicht.
Durch den Sieg bleiben die Dortmunder Tabellendritter mit 4 Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen auf Platz 2. Leverkusen hat ja bereits gestern Abend gespielt und 1:0 in Gladbach gewonnen. An die Bayern kommt in dieser Saison aber wohl keine Mannschaft heran. Die marschieren weiter souverän an der Spitze der Liga. Heute gewannen sie mit 2:0 in Nürnberg durch Tore von Mario Mandzukic und Philipp Lahm. Und für Kapitän Lahm war dieser Sieg ein weiterer Schritt zum sicheren Titelgewinn.
Die Meisterschaft, ja, wird schwer, dass wir die hergeben, aber das liegt immer an uns. Also wir holen unsere Punkte und das sollen wir weitermachen. Wirklich von Spiel zu Spiel weiterdenken, immer unsere Leistung abrufen und dann wird es schwer, dass irgendjemand nochmal rankommt.
Ich wüsste zurzeit nicht, wer. In den anderen Spielen besiegte Eintracht Frankfurt Eintracht Braunschweig mit 3:0. Freiburg und Hoffenheim trennten sich unentschieden 1:1. Und Wolfsburg behielt gegen Mainz die Oberhand mit 3:0. Im Samstagabendspiel treffen gerade der Hamburger SV und Hertha BSC Berlin aufeinander. Nach 25 Minuten steht es dort 0:2. Die Berliner führen also. Die Tabelle führen die Bayern an mit 56 Punkten, 13 Punkte vor Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund ist Dritter mit 4 Punkten Rückstand auf Leverkusen. Schalke steht auf Platz 4. Die Schalker empfangen morgen Hannover 96. Gladbach ist auf Platz 5 zurückgefallen. Wolfsburg liegt jetzt punktgleich auf Platz 6. Bremen ist 13. Auf den Abstiegsrängen befinden sich zurzeit Freiburg, Hamburg und Braunschweig.
Vielen Dank, Sarah Schwedmann. Die Olympischen Spiele in Sotschi sind eröffnet. Heute ging es um die ersten Medaillen. Alexander Bleik ist am Ort des Geschehens. Herr Bleik, in welchen Wettbewerben durften denn heute die ersten Athleten aufs Treppchen?
Gleich die erste Entscheidung fiel in einem neuen Wettbewerb, dem Slopestyle-Wettbewerb der Snowboarder. Ein Rennen über einen Hindernisparcours mit spektakulären Sprüngen, das der Amerikaner Sage Kotzenberg gewann. Danach ging es dann eher klassisch olympisch weiter. Skiathlon der Frauen, also Langlauf mit einem norwegischen Erfolg, genauso wie beim Biathlon der Männer. Marit Bjørgen bei den Frauen, Ole Einar Bjørndalen bei den Männern, die Olympiasieger aus Norwegen, die Norweger Damen. Damit dann schon auf Position 1 des Medaillenspiegels. Nur für die Deutschen war es irgendwie ein gebrauchter Tag.
Gab es denn wichtige Vorentscheidungen, an denen deutsche Athleten teilgenommen haben heute?
Ja, Felix Loch zum Beispiel hat die Führung übernommen nach 2 von 4 Läufen im Rodelwettbewerb der Männer. Das ist eine sehr überlegene Geschichte gewesen für den Weltmeister vom Königssee. Der geht morgen als ganz großer Favorit in die Läufe Nummer 3 und Nummer 4. Also das deutsche Team wartet ja noch auf die erste Medaille bei diesen Olympischen Spielen im Biathlon der Männer. Da wurde Simon Schemp als bester 15. Das war nix. Die allerbeste Leistung dieses ersten Tages. Für die sorgte Patrick Beckert, der Erfurter Eisschnellläufer, belegt über 5 Kilometer Platz 8.
Wie ist denn überhaupt die Stimmung in Sotschi? Gestern sind die Olympischen Spiele eröffnet worden mit einer kleinen Panne. 4 statt 5 Ringen leuchteten. Sehen das manche als schlechtes Omen?
Nein, das glaube ich nicht. Es haben einige darüber geschmunzelt, weil natürlich die Russen sich so viel Mühe gegeben haben, hier eine möglichst perfekte Show abzuliefern. Und dass dann ausgerechnet bei dem Entfalten der Olympischen Ringe etwas schief ging, da hat schon der eine oder andere drüber gewitzelt. Ansonsten die Stimmung sehr, sehr unterschiedlich. Im Snowboard der Männer war sie richtig gut. Ein neuer Wettbewerb, junges Publikum, viel Musik an der Strecke. Das klang gut, aber bei den Wettbewerben im Eisschnelllaufen oder auch im Langlauf der Frauen blieben doch einige Plätze leer. Das hat man sich etwas stimmungsvoller gewünscht.
Danke nach Sotschi. Alexander Bleik berichtete vom ersten Olympiatag. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Esther Hartbrich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.